Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur letzten Samstagsausgabe unseres Magazins Die Slowakei hautnah in diesem Jahr. Aus dem Studio in Bratislava grüßen Sie diesmal Tonmeister Abdulgani Arut an den Reglern und Kerstin Jakubik am Mikrofon. In der nächsten halben Stunde wollen wir Ihnen diesmal eine Auswahl an Beiträgen aus dem vergangenen Jahr anbieten, um uns einige Ereignisse des Jahres noch einmal in Erinnerung zu rufen. So hatte Kai Zeisberg etwa von der Wiedereröffnung des Schulmuseums in Bratislava berichtet. Ein weiteres Highlight des Jahres war die Herausgabe eines Dreierbands zu 100 Jahren Theatergeschichte. Und auch ein internationaler Großevent feierte in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen, der Friedensmarathon in Košice, von dem Marika Antašová im Vorfeld berichtet hatte. Zu all diesen Beiträgen wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Unterwegs in der Slowakei.
Am hochsommerlichen letzten Aprilwochenende wurde im Bratislavaer Stadtteil Djevinská Nová Ves das Museum für Schulwesen und Pädagogik mit einem Tag der offenen Tür wieder eröffnet. Die Fachöffentlichkeit, darunter der slowakische Bildungsminister Tomáš Drucker, hatten schon ein paar Tage zuvor in den alten Schulbänken Platz nehmen und die so informative wie liebevoll gestaltete Exposition bestaunen können. Alles in lichtem Gelb gehalten, mit modernen, teils interaktiven Ausstellungselementen. Zum Beispiel gibt es eine Vitrinenwand, bei der die Besucherinnen und Besucher selbst einen kupfernen Sensor antippen müssen, damit der Inhalt des jeweiligen Schaukastens beleuchtet und sichtbar wird. Das ergibt interessante Effekte und Wechsel in der Gesamtansicht und ist energiesparend. Über das Gesamtkonzept sprach ich mit Direktorin Martina Kocsi, die zunächst etwas zur Geschichte der Institution sagte.
Das Museum wurde 1970 gegründet und funktionierte bisher in verschiedenen provisorischen Räumlichkeiten. Mehrmals zog es um. Erst jetzt ist es uns gelungen, Räumlichkeiten zu erwerben, die einer musealen Institution würdig sind. Es handelt sich um eine ehemalige 1926 gebaute Schule. Deshalb wird auch das Gebäude an sich von uns als ein schulisches Denkmal wahrgenommen. Im Grunde genommen ist es gleichzeitig eines der Objekte unserer Sammlung. Dementsprechend haben wir auch die Rekonstruktion vorbereitet. Wir wollten möglichst viel von der ursprünglichen Disposition und den originalen Elementen erhalten. Hier wurden nur die notwendigsten Anpassungen vollzogen, um zum Beispiel das nicht öffentliche Magazin räumlich abzutrennen. Der Rest blieb, wie er früher in dieser Schule war. Zuvor waren wir in Petržalka angesiedelt, und zwar auch in einem Schulgebäude, einem für die Plattenbausiedlung aus den 1980ern typischen. Die jetzigen Räume sind viel repräsentativer, denn die damaligen teilten wir mit anderen Betreibern. Unsere Ausstellungsräume befanden sich im Untergeschoss. Hier sind wir deutlich besser aufgestellt.
Aber es hat lange gedauert.
Ano, tak my sme vlastne zatvárali tam v Petržalke v roku 2018.
Ja, in Petržalke haben wir 2018 geschlossen. Es scheint eine lange Zeit vergangen zu sein. Allerdings muss man sich das so vorstellen, dass das Museum knapp 50.000 Objekte besitzt. Diese mussten für den Umzug vorbereitet werden. Alles musste so verpackt werden, dass nichts beschädigt wird. Dann kam der Umzug auf eine Baustelle, denn die hiesigen Rekonstruktionsarbeiten waren noch nicht abgeschlossen. Es fehlte zum Beispiel das Lagersystem. Es war eine anspruchsvolle Zeit im Provisorium. Überall standen Kartons herum. Hinzu kam Covid, wodurch etliche Prozesse wieder länger dauerten. Und auch die Erstellung der Exposition ist ein anspruchsvoller Prozess aus fachlicher Sicht. Es musste ein Szenario aufgebaut werden. Technische Angelegenheiten mussten erledigt werden, Ausschreibungen und die eigentliche Umsetzung. Das alles braucht einige Zeit. Für die Rekonstruktion der Fassade sind leider keine Finanzmittel übrig geblieben. Es wurden nur die Innenräume rekonstruiert. Aber momentan wird bereits an einem Projekt für die Rekonstruktion der Fassade gearbeitet. Hierbei möchten wir Geld entweder aus dem EU-Aufbauplan abrufen oder aus einer anderen Ausschreibung zur Förderung von Rekonstruktionen historischer Gebäude. Wir hoffen, dass das zeitnah klappt.
Ist denn Schule tatsächlich etwas Museal?
Klar, denn es ist ein integraler Bestandteil des Lebens von uns allen. Schule tangiert jeden. Alle müssen zur Schule gehen. Es gibt ja seit der Zeit Maria Theresias die Schulpflicht. Das Schulwesen ist zudem auch eine Komponente in der Entwicklung der Gesellschaft und die Museen sind dazu da, die Entwicklung der Menschheit und der Gesellschaft zu dokumentieren. Also gehört auch das Schulwesen zweifelsohne in ein Museum. Bei uns in der Slowakei beginnt die Ausstellung mit der Ankunft von Kyrill und Method, die die Schrift auf dieses Gebiet hier gebracht haben, und auch die Bildung, denn sie haben eine Schule gegründet. Wobei Schulwesen und Bildung damals lange für einen sehr kleinen Kreis von Menschen vorbehalten waren. Die grundlegende Änderung, eine echte Erweiterung, kam eben in der Ära von Maria Theresia. Wobei es noch dauerte, bis die Bevölkerung zu 100% schreiben und lesen konnte und der Schulbesuch, so wie heute, wirklich für alle möglich war.
Wer ist der Träger des Museums? Ein Verein oder der Staat? Wie frei und unabhängig können Sie arbeiten?
Wir gehören unter das Bildungsministerium. Als Museum bemühen wir uns, apolitisch zu sein. Auch seitens des Trägers, also des Ministeriums, hat es keinen Druck gegeben, dass die Ausstellung so oder anders ausgerichtet werden sollte. Wir haben die Auswahl getroffen, wobei wir uns nach fachlichen und nicht nach politischen Gesichtspunkten orientiert haben. Wir haben verschiedene Pläne. Mit der Zeit möchten wir den Raum hinter dem Gebäude revitalisieren. Die Studie ist fertig. Bald wird das Realisationsprojekt erarbeitet. Dadurch könnten wir unsere Aktivitäten dann auch draußen durchführen, verschiedene Bildungsveranstaltungen oder Projektionen, denn wir besitzen sehr viele Schulfilme, die wir der Öffentlichkeit zeigen könnten. Alles ist aber erst in der Planungsphase und hängt selbstverständlich von der Personalausstattung des Museums ab, die bisher zu wünschen übrig lässt. Vieles hängt vom Träger ab. Bekommen wir mehr Personal, kann hier sehr viel stattfinden. Wenn nicht, arbeiten wir in dem Modus, in dem wir uns momentan befinden.
Aber Sie haben nur an wenigen Tagen geöffnet.
Wie bereits erwähnt, leiden wir unter Personalmangel. Deshalb wird das Museum im Einführungsmodus nur an einem Tag in der Woche, donnerstags zwischen 13 und 19 Uhr, für die Öffentlichkeit offen sein. An den anderen Tagen sind wir aber mit Bildungsprogrammen nach Voranmeldung für Schulklassen zugänglich. Wir sind hier sehr grenznah gelegen. Es führen Radwege bei uns vorbei, die uns auch mit Österreich verbinden. Wir werden sehr froh, auch ausländische Touristen zu begrüßen. Die Beschriftungen sind neben Slowakisch auch auf Englisch erstellt worden. Mit der Zeit kann man sicherlich auch deutsche Texte vorbereiten, etwa als Blätter zum Mitnehmen in die Ausstellung. Und wir haben eine Webseite. Da versuchen wir, unsere Ausstellungen und Projekte zu präsentieren. Da kann man sich auch das Archiv anschauen.
Sagt Museumsdirektorin Martina Kocsi. Das Logo des Museums, ein krähender Hahn, geht übrigens auf einen Einband eines historischen Schulbuches zurück und vielleicht steht es ja auch für das etwas nervige Kikeriki, das einen bei Zeiten aus dem Bett holt. Bis heute ist die Schule eine Frühaufsteherpflichtkür, obwohl die Wissenschaft längst festgestellt hat, dass man um 7 oder um 8 gewiss noch nicht voll aufnahme- und leistungsfähig ist. Die Adaption an Gegenwart und Zukunft dauert eben und die Schule hat halt religiöse Ursprünge. Etwas bedrohlich, aber am Ende sehr nett, war der historisch uniformierte Školník, der Schulhausmeister, der mir am Eröffnungstag dann noch über den Weg lief. Er kontrollierte gerade die eintreffenden Gäste, ob sie ja auch saubere Hände und Ohren und den Hals gewaschen haben und nicht etwa das Pausenbrot die Lernhefte beschmutzt.
Ja zazvoním, pôjdete hore doľava, takže nech sa páči, zvoním.
Der slowakische Pantomime Miroslav Kasprig gab am Eröffnungstag den Pedel, wie man es früher nannte. Zu meiner Zeit in der damaligen DDR war das dann schlicht der Hausmeister, vor dem wir aber auch durchaus einen gewissen Respekt hatten. Auch der Mime erinnert sich noch an das Schulwesen, beziehungsweise teilweise Unwesen vor der Wende.
Naja, es war schwierig, denn wir hatten von klein auf Russisch und als dann doch die Englischlehrerin auftauchte, wurde es nach 2 Wochen wieder aufgelöst mit der Begründung, dass kapitalistische Sachen hier nicht zu suchen haben und unsere Kinder Russisch lernen werden. Deshalb musste die Lehrerin wieder gehen und ich merkte mir lediglich,
My name is Miro.
Das war alles, was ich auf Englisch sagen kann. Es gab dann noch Versuche mit anderen Sprachen. Aus dem Deutschen merkte ich mir diesen einen Satz.
Ich bin eine kleine Nachtmusik.
Aber das ist wirklich auch schon alles. Das hier hat meine Erinnerungen geweckt. Es ist echt interessant gemacht und ich freue mich, dass die Leute kommen und sich hierfür interessieren.
Kulturspiegel.
Ende Mai konnten sich die Kunstliebhaber in der Slowakei über eine ganz besondere Publikation freuen. Der neue Dreierband erfasst die 100-jährige Geschichte des slowakischen Nationaltheaters von 1920 bis 2020 durch die Rekonstruktion von genau 100 emblematischen Inszenierungen des Schauspielhauses, der Oper und des Balletts. Die gemeinsamen Herausgeber des exklusiven dreibändigen Werks mit dem Titel 100 Jahre des slowakischen Nationaltheaters sind das Theater selbst sowie das Verlagshaus Slovart. Bei der feierlichen Buchpräsentation am 29. Mai war auch unsere Kollegin Susanna Borowska mit dabei. Abend für Abend spielt sich auf tausenden Theaterszenen der ganzen Welt ein Wunder ab. In der Slowakei startete das professionelle Theater mit der Konstitution des slowakischen Nationaltheaters im Jahr 1920. In den 100 darauffolgenden Jahren erhielten die Zuschauer und Zuschauerinnen Einladungen zu fast 3000 Premierenabenden. Unter ihnen diese symbolischen 100 Aufführungen auszuwählen, war unglaublich schwierig. Im Ergebnis präsentiert das Autorenteam in 3 Bänden 50 Schauspielrekonstruktionen, 30 exzellente Opern und 20 Ballettinszenierungen. Die mehrjährige Forschung, die dieser Publikation vorausging, startete im Jahr 2011 und wurde von der Theaterwissenschaftlerin Dagmar Podmakova von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften initiiert.
Durch diese 100 Inszenierungen stellen sich die gesellschaftspolitische Situation und auch Autoren bis zu den neuesten Trends vor. Das slowakische Nationaltheater gehört zu dem Besten, was es in der Slowakei gibt.
Von den ersten Aufführungen im slowakischen Nationaltheater, der Oper Der Kuss, des Dramas des slowakischen Dichters Pavel Orsak Hvezdoslav Herodes und Herodias und der Ballettinszenierung Coppelia hatten aus den knapp 3000 Premieren 36 Autoren und Autorinnen symbolische 100 Aufführungen für den vorliegenden Dreierband ausgewählt, wobei jeweils ein Buch dem Schauspiel, der Oper und dem Ballett gewidmet ist. Eine der Autorinnen, die Musikwissenschaftlerin Michaela Mojischowa von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften erklärt,
ich bin überzeugt davon, dass dieses Buch alles Mögliche ist, nur nicht langweilig. Meiner Ansicht nach ist es ein wunderbares Konzept, die Geschichte des Theaters durch Geschichten eines wachsenden Selbstbewusstseins zu vermitteln. Alles begann ja auf grüner Wiese, ohne slowakische Sänger, Dirigenten, Regisseure und Komponisten. Wir waren vollkommen von tschechischen Künstlern abhängig. Unser Ensemble wuchs aber nach und nach und wurde auch im Ausland bekannt. Das erzählen wir auch über die Geschichten von jenen Inszenierungen, die beim Publikum sehr beliebt waren. In den 1950er Jahren war das zum Beispiel Eugen Onegin, dessen Proben hier ein sowjetischer Regisseur geleitet hatte. Oder das Stück Faust und Margarete in der Regie von Josef Bednarik, das zuerst Misstrauen gegenüber der vollkommen neuen Poetik erweckte. Doch auch hier blieb ein Werk zurück, mit dem wir bei einem internationalen Theaterfestival in Edinburgh punkten konnten.
Das Einzigartige an diesem Buchband zur 100-jährigen Geschichte des slowakischen Nationaltheaters ist also der Ansatz. Statt einer klassischen chronologischen Aufzählung historischer Ereignisse oder der Entwicklung der einzelnen Theaterfächer richten die Autoren ihre Aufmerksamkeit auf ausgewählte Inszenierungen, die sie rekonstruieren. Durch die künstlerischen Ergebnisse des Ensembles und auch einzelner Personen vergegenwärtigen sie auch den gesellschaftspolitischen Kontext. Getauft wurde dieses, auch optisch sehr ansprechende literarische Werk, mit Lindenblüten von keinem anderen als der slowakischen Theaterlegende Martin Huber. Und wie hat er diesen Meilenstein in der Geschichte der slowakischen Theaterkultur erlebt?
No, s jednym okom usmiatym, a s jednym slziacym.
Nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich ist das eine große Freude und eine große Ehre, wenn man sich bewusst wird, dass diese Einrichtung bereits 100 Jahre alt ist. Wir haben gehört, welche schönen Dinge dort geschaffen wurden. Gleichzeitig bin ich aber auch traurig, denn obwohl das Theater in diesen 100 Jahren all das hervorgebracht hat, haben wir gegenwärtig große Sorge, dass das historische Gebäude des slowakischen Nationaltheaters zu Asche wird. Das ist einfach traurig, denn alle umliegenden Staaten und alle umliegenden Kulturen schätzen die historischen Gebäude ihrer Nationaltheater sehr und sie sind dort ein Bestandteil des jeweiligen Nationalstolzes. Bei uns dagegen scheint die Fassade dieses historischen Gebäudes nur noch dazu da zu sein, damit sich japanische Touristen vor ihr ablichten lassen können. Es würde mich sehr freuen, wenn das Gebäude auch den Weg in die Herzen der Slowaken und aller Einwohner von Bratislava finden würde. Sie sollten verstehen, dass es hier nicht nur um das Gebäude an sich geht, sondern auch um all das, was dieses Gebäude repräsentiert, was dort geschaffen und gesagt wurde. Meiner Ansicht nach hat es auf ganz beträchtliche Weise zur Kultiviertheit und Kultur der Slowaken beigetragen. Dabei müssen diese Kultiviertheit und Kultur ständig gefördert und ausgebaut werden. Da haben wir ganz klare Reserven. Das Gebäude hat es einfach nicht verdient, zu Asche zu werden, denn sonst bestünde die Gefahr, dass unter dieser Asche auch unser Kulturbewusstsein verschwinden könnte.
Radio Slowakei International.
Vor 100 Jahren wurde in der ostslowakischen Stadt Košice der internationale Friedensmarathon Medzinárodný Marathon Mieru ins Leben gerufen. Die Organisatoren wollen dieses Jubiläum mit einem vierwöchigen Programm feiern. Nach dem Hauptrennen am 1. Oktobersonntag ist noch ein symbolischer Lauf für den 28. Oktober angesetzt, also genau 100 Jahre nach dem Start des ersten Friedensmarathons.
Tore, Punkte, Sekunden.
Um die Gründung des internationalen Friedensmarathons hat sich der Sportbegeisterte und Journalist Wojciech Bukowski verdient gemacht. Als Korrespondent der ungarischen Tageszeitung Kassai Napló verfolgte er 1924 den Marathon bei den Olympischen Spielen in Paris. Als er aus Frankreich zurückkehrte, initiierte er die Gründung des ältesten Marathons in Europa und zugleich nach dem Boston-Marathon des zweitältesten weltweit. Bei seiner ersten Ausgabe am 28. Oktober 1924 gingen acht Läufer in der Gemeinde Turnjana
nad Bodwou an den Start und liefern Richtung Košice. Die Idee von Wojciech Bukowski wurde bereits bei den jüngsten Olympischen Spielen in Paris hervorgehoben. Unter den Gästen im slowakischen Haus waren mehrere Marathonläufer sowie der Präsident des Europäischen Leichtathletikverbands mit dabei. Der Friedensmarathon ist sozusagen ein Aushängeschild der Beziehung der Slowakei zum Sport, dem Engagement, der Entschlossenheit und dem Geschick der Organisatoren, sagte der Renndirektor Branislav Konjar.
Wir traten in die Fußstapfen von Wojciech Bukowski und waren am Vorabend des Olympischen Marathons in Paris. Wir kehrten, zumindest symbolisch, an die Orte zurück, an denen Wojciech Bukowski 1924 den Siegern des Marathons applaudiert hat und sich inspirieren ließ. Ich denke, dass diese Aktivität im slowakischen Olympischen Haus sowie bei den Gästen, die unserer Einladung folgten, sehr gut angekommen ist. Hinter uns liegt also ein Stück der Sportdiplomatie zwischen den Städten Košice und Paris sowie zwischen dem Marathon in Košice und der Olympischen Gemeinschaft. Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, diese Absicht zu verwirklichen.
Die für den anstehenden Friedensmarathon angemeldeten Läuferinnen und Läufer stammen aus 64 Ländern. Europa ist dabei mit 33 Staaten vertreten. Neben dem Hauptwettbewerb und anderen kleineren Wettbewerben stehen auch wieder die Slowakei-Meisterschaften auf dem Programm. Behaupten wollen sich dabei unter anderem der Titelverteidiger Marek Hladík sowie Tibor Sahajda und Martin Rusina. Bei Frauen stellt sich auch die Titelverteidigerin Veronika Paleníková an den Start. Im Weltmarathon ist die Slowakei aber nicht sehr konkurrenzfähig. Bei den Olympischen Spielen war sie zuletzt 2004 in Athen mit Marcel Matanin vertreten. Laut dem Präsidenten des slowakischen Leichtathletikverbands Peter Korczok gehen die Zahlen zurück, wobei die Qualitätsanforderungen steigen. Man müsse nach Wegen suchen, um die slowakischen Eliteläufer zu unterstützen, denn der Wettbewerb im Marathon sei einer der größten unter allen Sportarten in der Welt. Unsere besten Läufer motivieren viele Menschen in der Slowakei, den Sport zu treiben, denkt Peter Korczok.
Wir freuen uns sehr, dass wir die slowakischen Meisterschaften bei der 100. äußerst attraktiven Ausgabe des Marathons veranstalten dürfen. Alle wollen mit dabei sein, wenn es ihre Gesundheit zulässt. Dies sieht man auch daran, dass die Organisatoren bei der Zahl von 17.000 Athleten bereits einen Anmeldestopp verhängen mussten. Ich freue mich auch über die Rekordzahlen bei den slowakischen Meisterschaften, denn es handelt sich um unsere Mitglieder.
Das Ministerium für Tourismus und Sport betrachtet den internationalen Friedensmarathon als eine Veranstaltung, die den Sport mit der Förderung des Tourismus verknüpft. Sie zieht eine große Anzahl ausländischer Gäste an, erklärt der Ressortchef Dusan Keketi.
Der Marathon unterstützt also auch das Wirtschaftswachstum in der ganzen Region. Gleichzeitig sehen wir die Veranstaltung als eine Kombination aus Leistungssport und Sport für alle an. Denn es kommen dabei die Spitzensportler und die Hobbysportler zusammen. Der Friedensmarathon stellt mit seiner Tradition wohl eine der bedeutendsten Veranstaltungen in der Slowakei dar.
Am 1. Oktoberwochenende verweilen nicht nur die Besucher aus dem In- und Ausland in Košice. Auch die Söhne und Töchter der Stadt, die anderswo leben, kehren in die größte ostslowakische Stadt zurück. Zu ihnen zählt Robert Stefko, der 1999 den Friedensmarathon gewann und bis heute slowakische Rekorde in 5 Ausdauerdisziplinen hält. Von dem 3000 Meter Lauf bis hin zum Marathon. Er wird eine prominenten Staffel anführen, die im letzten Jahr einen großen Erfolg hatte, teilte der Renndirektor Konjar mit. Darüber hinaus gaben die Organisatoren im Vorfeld bekannt, dass Josef Oborny in den Diamantenclub des Internationalen Friedensmarathons aufgenommen wird. Dieser Club vereint Läufer, die mindestens 25 erfolgreiche Starts in Košice hinter sich haben. Josef Oborny wurde bereits vor dem Marathon gewürdigt, weil er in diesem Jahr nicht daran teilnehmen wird. Im Laufe der Veranstaltung werden sich noch Miroslav Telepovský, Gabriel Sabo und Josef Ambros zu ihm gesellen. Ich bin ein Amateur und habe 2 Lebenswege, sagte Josef Oborny.
Jedna z nich boli tieto vytrvalostné behy a druhá je normálna profesia.
Der eine waren die Langstreckenläufe und der andere ist ein normaler Beruf. Sie haben so gut wie nichts gemeinsam und haben sich trotzdem ergänzt. Ich möchte noch ein paar Worte zu den Organisatoren sagen. Freunde, man spürt bei ihnen eine enorme Professionalität und ein großes Engagement. Es ist einfach ihr Marathon und das lässt nicht mehr nach. Gleichzeitig möchte ich auch den Zuschauern ein großes Lob aussprechen. Ich habe etwa 136 Marathons absolviert und kann das beurteilen. Die Zuschauer sind Teil der sportlichen Leistung und die Menschen in Košice sind sich dessen bewusst.
Laut dem Renndirektor geht das Laufen mit der Musik Hand in Hand. So wird man entlang der Strecke 12 Podien aufbauen. Unter Musikern, die zu jedem Schritt spielen werden, ist auch die Band Funny Fellows. Für mich ist damit ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, freut sich das Bandmitglied Roman Feder.
Wir
waren sehr überrascht, dass wir dieses Angebot bekommen haben, denn wir beobachten hinter den Absperrungen die erstaunlichen, mutigen Männer und Frauen mit Bewunderung, die sich auf die Strecke begeben, sei es nun ein Halbmarathon oder ein Marathon. Für uns Musiker, in der Form, in der wir sind, ist es ziemlich unvorstellbar, sozusagen ein Wunder. Die Band Funny Fellows spielt einen Stil, der die Musik von vor 100 Jahren repräsentiert und präsentiert. Das heißt, wir werden Lieder aus dem Jahr 1924 spielen, ohne Tonanlage, so wie sie 1924 gespielt wurden, ohne Playbacks und andere technische Hilfsmittel. Unsere einzige technische Errungenschaft wird ein Oldtimer sein, der uns herumfahren wird. So können wir während der Fahrt spielen und müssen uns nicht nur auf einen Platz beschränken.
Der internationale Friedensmarathon wird in diesem Jahr am 6. Oktober stattfinden. Das Programm der Jubiläumsveranstaltung beginnt aber schon an diesem Freitag mit der Niederlegung eines Blumenstraußes an den Gräbern bedeutender Persönlichkeiten des Marathons von Košice. Ende nächster Woche sind auch Präsentationen, Vorträge und andere Begleitveranstaltungen angesetzt. Vorgestellt werden unter anderem ein Buch, ein Film, eine Gedenkmünze sowie eine Briefmarke zum Jubiläum. Marathon von Košice, das heißt heute nicht mehr nur das Rennen selbst, schließt Branislav Konjar und lädt ein.
Príďte do Košic, zažijete.
Kommt nach Košice, ihr werdet es erleben.
Und damit ist unsere Sendezeit auch schon wieder um. Tonmeister Abdulgani Arut und Redakteurin Kerstin Jakubik freuen sich, dass Sie wieder mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Samstag. Auf Wiederhören, do počutia.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier hora ozrutná, kde bielý a čierny vák splýva, keď sa do Dunaja díva, tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, co vo mne drieme, je korením tejto zeme.
kde som raz bol. Už snívam, či splývam. Odjetý farbami hôr, mama, otec,